Vielen, vielen Dank für diese richtig starken Lieder. Ich hoffe, Sie haben uns in die Gegenwart Gottes führen können, Ihnen bewusster zu begegnen, uns für ihn zu öffnen. Und hoffentlich sind wir jetzt auch gut vorbereitet für die Begegnung mit Jesus in der Predigt. Als Gemeinde hatten wir gestern einen wichtigen Vormittag. Wir nennen das Impulstag. Das ist einmal im Jahr so Oktober, November. Und ja, ich bin ja jetzt seit 6 Jahren hier Pastor in der Gemeinde, trage mit geistliche Verantwortung und muss sagen, also wir sind die letzten Jahre ja durch schwierige und schmerzliche Prozesse gegangen. Wir sind da reingerutscht, zum Teil ist auch manches noch nicht abgeschlossen, aber im Blick auf den gestrigen Impulstag, da kann ich voller Dankbarkeit sagen, Gott ist dabei, uns als Gemeinde geistlich klarer auszurichten und wieder mehr in Bewegung zu bringen. Das ist das, wie ich den gestrigen Impulstag erlebt habe. Also nicht nur so eine heimliche Hoffnung, die ich halt so in mir trage, sondern für mich war das gestern im Miteinander spürbar und sichtbar. Auch wenn wir natürlich bei vielen Sachen eher noch am Anfang stehen. Aber ja, wir sind eine sehr heterogene, individuelle, uneinheitliche Gemeinde. Das war bei einem Pausengespräch gestern so das Fazit von jemandem, der unsere Gemeinde schon lange kennt, aber auch anderes erlebt hat. Und ja, der hat das irgendwie so in Worte fassen können. Und es hat mir dann geholfen zu sehen, ja, das macht unser Miteinander auch so herausfordernd. Wir haben nicht so eine Zielgruppe oder so ein Klientel, das sozusagen sonntags hierher gezogen wird, sondern wir sind ein bunter Haufen. Und das erschwert natürlich dann das gemeinschaftliche Erleben. Das macht es miteinander so herausfordernd und es macht es natürlich auch schwieriger, sich mit der Gemeinde als Ganzer zu identifizieren. Es gibt so Teilbereiche, mit denen man sich vielleicht identifizieren kann, aber so als Ganzes, ja, hat man da vielleicht auch seine Schwierigkeiten. Was mir aber gestern auch vor Augen stand bei diesem Pausengespräch, dass in dieser Gemengelage ein enormes Potenzial steckt. Denn wenn es uns gelingt, dass wir Jesus als das entscheidende Bindeglied in unserer Mitte wahrnehmen, wenn es uns gelingt, uns immer mehr für Jesus und sein Wort zu öffnen, damit er uns aus diesen ganzen unglücklichen und ungesunden seelischen und geistigen Verstrickungen auf menschlicher oder geistlicher Ebene rausholen kann, dann wird durch Jesus, durch sein Handeln an uns, in uns, durch uns, das, was uns verstört im Miteinander, das, was uns Schmerzen bereitet im Miteinander, mit Gottes Gnade immer mehr abnehmen können. Uns wird uns miteinander, trotz unserer Unterschiedlichkeit, immer besser gehen können. Und dann wird Jesus, und das ist dann nochmal die Pointe bei dem Ganzen, nicht nur dafür sorgen, dass es uns im Miteinander tatsächlich besser geht, nachhaltig besser geht, sondern Leute, die er zu uns führt, Leute, die auf der Suche nach ihm sind, die sich vielleicht interessieren, die werden ihn immer deutlicher in unserer Mitte wahrnehmen können. Denn es geht letztlich nicht um uns, es geht um Jesus. Und in der Vorbereitung kam ja sogar, selbst Jesu Gegner werden ihn dann immer mehr bei uns in unserer Mitte wahrnehmen können, wenn wir ihm diesen Raum geben und in ihm zusammenfinden. Das waren so Eindrücke vom Impulstag und Gedanken, die das so bei mir ausgelöst hatte. Und ja, der Impulstag gestern endete mit einer Austauschrunde, wo es um 2 Konkretionen für uns ging. Wir wollten nicht, dass der Impulstag wieder wie die ganzen letzten Jahre so verpufft, sondern wir wollten versuchen, in die Konkretion zu gehen. Und zwar auch für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde. Und da gab es dann so 2 verschiedene Möglichkeiten, sich auszutauschen, entweder zu der Frage, wie kann ich meine Verwurzelung in Jesus verbessern? Wie können wir das als Gemeinde tun? Da ging es um die Verwurzelung in Jesus. Und auf der anderen Seite hatten wir dann noch die Frage, wie können wir den Auftrag von Jesus besser leben? Individuell oder auch als Gemeinde, also sein Evangelium in Wort und Tat zu den Menschen bringen. Und ich habe dann gestaunt, wie Gott das mal wieder geführt hat, weil unser heutiger Predigttext in der Jakobus-Reihe sehr gut in diese Linie reinpasst. Wenn es uns gelingt, diesen Text, den ich mir jetzt mit euch anschauen möchte, wirklich anzuwenden in unserem Leben, dann wird es uns helfen können, wirklich tiefer in Jesus zu wurzeln. Und wir werden dann auch besser ausgerüstet sein, den Auftrag von Jesus zu leben, nämlich in Wort und Tat sein Evangelium zu den Menschen zu bringen. Ich lese uns vor, Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Autsch, mag vielleicht der eine oder andere jetzt gedacht haben, heißes Thema. Einander die Sünden bekennen. Am Ende ist dann eine ganz starke Perspektive, da geht es um die Wirkkraft unseres Betens. Ich fange mal damit an, warum heikel? Warum ist das ein sehr heikles Thema, einander die Sünden bekennen? In meinem Theologiestudium gegen Ende habe ich in der praktischen Theologie den Rat gehört, Gemeindeglieder sollten zur Seelsorge und für die Möglichkeit zum Bekennen eigener Sünden besser nicht in die eigene Gemeinde gehen. Habt ihr eine Idee, warum? Warum rät man uns Theologiestudenten zu gucken, dass die Gemeindeglieder nicht in der eigenen Gemeinde in die Seelsorge gehen, da ihre Sünden bekennen, sondern das lieber in einer anderen Gemeinde machen? Die Offenheit könnte missbraucht werden. Das war ein Gedanke. Man hat mehr Freiheit zu reden, genau. Da gibt es nicht eine Vorgeschichte irgendwie, ja? Man kann es dann hinter sich lassen, man geht wieder weg, genau. Dann ist es vorbei. Man macht sich angreifbar und verletzlich. Sehr spannend, was wir da jetzt auf die Schnelle zusammengetragen haben. Was ich so hier, für mich hatte, das ging in eine ähnliche Richtung. Man kann sich schwerer öffnen. Zum Beispiel, wie wird einem der Seelsorger später begegnen, weil der weiß ja über einen etwas. Das hat mit dem sich öffnen können zu tun. Dass dann auch jede Begegnung mit dem Seelsorger im Grunde das, was man eigentlich hinter sich lassen wollte, den ganzen Mist, den man da vor Gott gebracht hat, dann sieht man den, dann erinnert man sich vielleicht dran und es kann sogar sein, dass die ganzen damit verbundenen Schmerzen wieder hochkommen und riskiert, dass der einen vielleicht nochmal drauf anspricht, was er da gehört hat, dass er nochmal nachfragt, vielleicht nur im vertraulichen Rahmen, nicht so, dass andere das mitkriegen, aber das reicht ja schon, dass es blöd ist vielleicht, weil man das gar nicht will. Und es kann sein, dass man in der eigenen Gemeinde dann plötzlich auf das Thema angesprochen wird, was man in der Seelsorge thematisiert hat und man denkt, Mist, der hat geplaudert, der hat was ausgetuschelt. Und dabei kann sein, dass der Seelsorger trotzdem das Beichtgeheimnis gewahrt hat, dass er nichts gesagt hat und dass man von Dritten angesprochen wird, ganz andere Gründe hat, aber das weiß man natürlich nicht und verknüpft es da miteinander. Der guckt einen an, ein Dritter, der muss was wissen und es hat dabei gar nichts damit zu tun. Also das sind alles für mich dann sehr nachvollziehbare, gute Gründe gewesen, als ich das im Studium gehört habe, habe gedacht, oh ja, gewichtiger Punkt, muss man echt, echt aufpassen. Ganz heikler Bereich, ganz sensibler Bereich. Das war so meine erste Reaktion, als ich das gehört habe. Und dann ging es irgendwie aber in mir weiter und ich habe gemerkt, in mir wehrt sich etwas, das einfach so als Rat anzunehmen und vielleicht auch weiterzugeben. Das hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt, was ich früh in meinem Leben als junger Erwachsener hören durfte, Ich habe damals Anfang 20, nicht Theologie, da habe ich noch Elektrotechnik studiert. Und genau, aber Anfang 20 war vielleicht so mein zweites Semester. Und da habe ich das erste Mal im Leben so einen richtig offiziellen Seelsorger gehabt oder bekommen. Davor halt mal beim BUJU gewesen, Bundesjugendtreffen, und dann mal einen Referenten gehört oder mal in der Gemeinde bei einer Evangelisationsveranstaltung mit dem Evangelisten anschließend gesprochen. So Sachen habe ich gemacht, das kannte ich schon, aber so jetzt richtig einen offiziellen Seelsorger zu haben, mit dem ich mich regelmäßig treffe, so einmal im Quartal war das damals, das war für mich absolutes Neuland. Und das war insofern spannend, weil dieser Seelsorger Teil war einer überkonfessionellen, deutschlandweit tätigen missionarischen Bewegung. Und in dieser Bewegung hat Seelsorge und das Bekennen von Sünde ganz elementar dazugehört. Also die Art und Weise, wie Jesus sie geführt hat, sein Evangelium zu den Menschen zu bringen, um sie in ihrer Verlorenheit zu erreichen, das hätte ja ohne Seelsorger und ohne das Bekennen von Sünden nicht funktioniert. Das brauchten die ganz elementar. Deswegen musste jeder Mitarbeiter bei dieser Bewegung seinen persönlichen Seelsorger haben und ihn regelmäßig nutzen. Und das war nicht nur einmal im Quartal, ich war ein Außenstehender, ich war nicht Mitarbeiter. Der hat sich meiner erbarmt, junger Student, da nehmen wir unter unsere Fittiche. Ich konnte einmal im Quartal zu ihm gehen. Ich glaube, die anderen hatten das alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Anders hätte man nicht mitarbeiten können in dieser Bewegung. Und der Grund, der war simpel. Die Leute, die mitarbeiten wollen, die mussten sich selber im Grunde als Seelsorger ausbilden lassen, indem sie für sich selbst Seelsorge regelmäßig empfangen. Und denn es ist so gefährlich, wenn sich jemand einem gegenüber öffnet, und ich rede da jetzt auch aus schmerzlichen Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, jemand öffnet sich mir gegenüber und ich verhalte mich wie ein Elefant im Porzellanladen. Deswegen ist es so wichtig, selber regelmäßig diese Demutsübung zu praktizieren, seine eigenen Sünden zu beichten und dafür Verantwortung zu übernehmen, und das nicht nur vor Gott, sondern auch vor einem Menschen, damit man die nötige Sensibilität und Demut entwickeln kann, was einem aber dann trotzdem nicht davor bewahrt, dass man nicht trotzdem wie ein Elefant im Porzellanladen sich verhalten kann. Soweit mal als Hintergrund zu dieser missionarischen Bewegung. Ich wollte ja eigentlich darüber sprechen, was ich da im Studium gelernt habe und warum sich in mir was gewehrt hat dagegen, zu sagen, für die Seelsorge soll man Wir sind gerade ein bisschen abgelenkt, die Kinder spielen an der Tür. Jetzt wisst ihr bei Zoom, warum wir gerade hier eine Unterbrechung haben. Kommt ein süßer Blondschopf reingetippelt, lässt sich vom Papa die Jacke geben, jetzt auch noch die Mütze. Sogar noch aufziehen. Nee, das ist ein Schal. Das sah aus wie eine Mütze. So. Alles Paletti? Super, okay, gut. Gute Zeit euch draußen. Es war gerade super passendes Timing, weil ich jetzt nicht neu ansetzen muss, sondern den Faden wieder aufnehmen kann, dass ich ja im Studium gehört habe, die Leute aus der Gemeinde, die sollen besser nicht in der Gemeinde selber in Seelsorge gehen und dort beichten, sondern das woanders machen. Und in mir hatte sich was gewehrt. Und das hat eben, glaube ich, auch mit dem zu tun gehabt, was ich damals von meinem ersten Seelsorger gehört habe, der in dieser missionarischen Bewegung gearbeitet hat. Also ich habe da mein erstes Treffen mit ihm und er erzählt mir, wie es ihm ging, als er seine erste Seelsorge hatte. Und diese erste Seelsorge bestand in einem umfassenden Großreinemachen, also wirklich geistlich, menschlich, seelischer Großputz. Und ja, wo im Grunde so ja, alles, was oben aufliegt und erreichbar ist, vor Jesus gebracht wird, vor ihn bekannt wird und dann ja um Vergebung gebeten wird. Und er hat mir das erzählt, wie unglaublich stark das für ihn war, den Unterschied zu erleben zwischen dem, wenn er im stillen Kämmerchen zu Jesus geht und dort seine Sünden bekennt, dass er eben anschließend dann nicht weiß, hat mir jetzt Jesus wirklich vergeben? Habe ich ausreichend die Sünden bekannt? Ist es wirklich jetzt alles gut? Ja, dann von der Bibel her muss man halt dann gucken und sagen, ja stimmt, wahrscheinlich habe ich alles richtig gemacht, aber bleibt so eine gewisse Unsicherheit. Und er hat mir gesagt, von seiner ersten Seelsorge, wo da alles Schlechte, alles Verwerfliche, die ganzen dunklen Seiten, die ganzen Abgründe dann vor Jesus ausgebreitet wurden und da saß ein Mensch dabei und der hat das alles gehört. Es hat ihn enormste Überwindung gekostet, da echt aus der Deckung zu kommen. Und er hat das alles durchpraktiziert, er hat das alles gemacht, er hat sich überwunden. Und dann darf er hören, wie sein Seelsorger mit klaren, deutlichen, kraftvollen, aber menschlichen Worten, eben nicht geistlich so irgendwie so, höre ich jetzt richtig auf Gott oder nicht, aber in menschlich klaren Worten ihm die Vergebung von Jesus zuspricht. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es könnte ungefähr so geklungen haben: Im Auftrag von Jesus und in seiner Vollmacht spreche ich dir zu, die gerade von dir vor Jesus bekannten Sünden sind dir durch Jesus vergeben. Und nichts und niemand darf dich vor Gott dafür jemals wieder anklagen. Wenn man so den ganzen Scherbenhaufen da vor sich hat, den ganzen Mist des eigenen Lebens da so angucken musste, während man die Sünden bekannt hat, dann das zu hören, wow. Das hat er mir so erzählt. Er hat mir erzählt, dass er dann echt total erleichtert war, hat richtig gut getan. Aber wie dann doch im Lauf der Tage danach mit ein bisschen Abstand so Unbehagen in ihm hochgekrabbelt kam. Dass es ihn erschrocken hat, wie sehr er sich da einem Menschen gegenüber geöffnet hat, nämlich seinem Seelsorger. Und dass der jetzt ja diese ganzen Abgründe, diese ganzen dunklen Seiten in ihm kennt und er hatte einen riesen Bammel, wie die nächste Begegnung mit ihm sein würde. Weil ihm irgendwie so klar war, der muss doch jetzt schlecht über mich denken. Was hat denn der jetzt für ein Bild von mir? Bisher haben wir uns gut verstanden, sind locker, flockig miteinander umgegangen. Da stand nichts zwischen uns. Und jetzt kennt er diese ganzen Themen, diesen ganzen Mist. Oh. Wie wird diese nächste Begegnung werden? Und dann hat er mir erzählt, diese nächste Begegnung war der Knaller. Aber nicht, weil es schlimm und schrecklich war, sondern weil gar nichts passiert ist. Sein Seelsorger, der hat sich ihm gegenüber so verhalten, als wüsste er nicht das Geringste über diese Abgründe oder diese dunklen Seiten. Als hätte dieses Seelsorgegespräch mit dieser umfassenden Lebensbeichte nie stattgefunden. Und ich glaube, was meinem ersten Seelsorger da passiert ist mit seinem ersten Seelsorger, das ist eigentlich eine Begegnung mit dem, wie Gott ist. Er wirft unsere Sünden ins äußerste Meer. Die sind versenkt. Gott denkt nicht mehr dran. Die sind erledigt. Das durfte mein erster Seelsorger da selber erfahren. Und da war Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis nicht eine Glaubenstheorie oder so ein, ja, irgendwie, wie kann ich mir das jetzt irgendwie klar machen, dass Gott mir vergeben hat, sondern er durfte es in Gestalt seines Seelsorgers erleben, erfahren. Das war auch für die Seele eine ganz wichtige Geschichte. Nicht nur der Geist ist angesprochen, sondern die Seele mit ihren Empfindungen, mit ihrem Erleben, das war eine rundum heilsame Erfahrung, seine Sünden vor diesem Mann bekannt zu haben, beziehungsweise vor Jesus im Beisein dieses Mannes und dann zu erleben, der verhält sich genauso, wie er sich vorher verhalten hat. Da steht nichts zwischen den beiden. Als mir das in der Vorbereitung für heute, jetzt auch nach dem gestrigen Impulstag und allem, was er so mit sich gebracht hat, wieder vor Augen kam, da ist mir so klar geworden, naja, so stellt sich Jesus seine Gemeinde vor. So sollte eigentlich Gemeinde Jesus sein. Daran sollte sie erkennbar sein, dass wir von den Sünden wissen voneinander, uns keinen Unterschied macht. Im Miteinander. Das ist das, wie Jesus, unser Lehrer, uns als seine Schüler prägen, umprägen und verändern möchte. Das ist das, wie Jesus mit seinem Geist in uns Gestalt gewinnen will. Dass Jesus durch seinen Geist in uns heute Menschen begegnen kann mit seiner Art, wie er ist. Und dass es die Menschen in Begegnungen mit uns dann hoffentlich auch solche heilsamen Erfahrungen machen können, wie damals mein Seelsorger. Und jetzt stehe ich hier und predige über diesen Text, bekennt einander die Sünden. Und mach's jetzt kurz persönlich. Ich versuche in meinem Dienst als Pastor, das so zu verstehen und so zu leben, wie ich es gerade skizziert habe. Und erlebe dann immer wieder schmerzlich, wie krachend ich an meiner eigenen Realität scheitere. Und wie ich es fertigbringe, obwohl ich eigentlich eine recht hohe Sensitivität habe, deswegen nachts auch oft nicht so gut schlafe und sehr viel spüre, was so abgeht und so weiter. Eigentlich bin ich recht sensibel. Und dann erschrecke ich mich, wie ich in bestimmten Begegnungen mich wirklich wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten kann. Jesus bewahrt mich nicht davor, auch als Pastor nicht, dass ich immer wieder diese Erfahrungen schmerzlichster Selbsterkenntnis machen muss. Er bewahrt mich nicht davor, dass ich dann in die Falle tappe, die der Teufel mir hinstellt, dass ich mich dann selbst verdamme und mich dann da rein versenken will, um mich wieder besser zu fühlen. Jesus bewahrt mich nicht davor, so wie er euch auch nicht davor bewahrt, solche Erfahrungen zu machen, wo ihr einen tieferen Blick in euer Herz bekommt und wozu ihr fähig seid. Aber ich merke bei Jesus zunehmend, dass er mir diese Erfahrungen nicht gibt, weil er mir was Schlechtes geben will, sondern dass er mir diese Erfahrung gibt, weil er damit Gutes im Sinn hat. Dass ich nämlich lerne, einfach wie sehr ich ihn und seine Liebe brauche. Und mir hilft wahrzunehmen, wie viel ich doch aus mir selber rausmache in Begegnungen, die dann leider sehr schmerzlich werden können für den anderen. Es ist immer wieder neu ein unglaublich schmerzlicher Prozess, das zu erleben. Gleichzeitig, und das sagt uns unser Bibeltext, er ist extrem heilsam. Er ist nicht nur heilsam, er ist notwendig für die Heilung, die wir brauchen an unserem inneren Menschen, für die Heilung unserer Seele, für die Heilung in unserem Geist. Kann uns Gott für diese notwendige Heilung, kann uns Gott diese Wachstumsschmerzen nicht ersparen. Leider geht es nicht anders. Und was mir inzwischen hilft, ist, darin eine Ahnung zu kriegen, welche Schmerzen Jesus vor 2000 Jahren, unser Gott selber, vor 2000 Jahren da hat aushalten müssen, als er am Kreuz hing. Und verglichen damit sind meine Wachstumsschmerzen vermutlich ja, sehr viel geringer. Jetzt nochmal zurück zur Aufforderung von unserem Predigttext. Bekennt nun einander die Sünden. Wir sollen einander unsere Verfehlungen bekennen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Also, auf der einen Seite ist es richtig stark von der Aussicht, damit ihr geheilt werdet und ja, dass unser Gebet mehr Power bekommt und gleichzeitig richtig herausfordernd. Das Gute, und damit biege ich jetzt so langsam in die Schlusskurve der Predigt ein, das Gute bei diesem richtig großen Thema, wie ich es jetzt auch durch das, was mein Seelsorger da mir erzählt hat und was ich da auch erlebt habe und so weiter, was ja so richtig boah, erschlagend sein kann. Das Gute ist bei dieser erschlagenden Thematik, die unglaublich in die Tiefe geht, das Gute, ich kann im ganz Kleinen anfangen. Brauchen gar keine Riesenschritte tun. Die Richtung ist wichtiger als die Größe der Schritte. Und das Schöne ist, wir können selbst dosieren, wie weit wir uns öffnen wollen. Wir dürfen entscheiden, wie viel Einblick wir anderen gewähren wollen in unser verborgenes Innenleben, in unsere Fehler, in unsere Schwächen, in unsere Blödigkeiten, Schrägheiten und so weiter. Ich kann dosieren, was ich hier weitergebe von mir oder nicht. Dazu zwingt mich keiner von euch. Wenn ich die Hosen runterlasse, ist das mein Pläsier und hoffentlich rennt er nicht erschreckend weg. Erschreckt weg, so rum. Ich bin da erschreckend und ihr rennt dann weg. Da habe ich auch erst lernen müssen, habe entsprechende Rückmeldungen gekriegt. Also wir dürfen es dosieren. Gott hat uns diese Würde gegeben. Es darf uns keiner dazu zwingen, unser Innenleben bloßzulegen. Und ganz alltagstauglich, wie wir einander unsere Sünden bekennen können, das fängt ganz kleinteilig an. Zu Hause, wie wir eben dazu stehen, ja, was halt blöd gelaufen ist, wenn uns jemand anspricht und sagt, das war doch jetzt Käse, oder ich komme von selber drauf, das zu sagen. Bei Freunden, in der Gemeinde, Schule, Beruf, sogar auf der Straße, Zufallsbegegnung oder in der Schlange am Supermarkt. Ja, so, oh sorry, hab sie angerempelt, oh ich bin Tollpatsch oder irgendwie sowas. Ja, also da kann man anfangen, so ja, einander die Sünden zu bekennen. Ich habe gerade was Blödes gemacht und ich stehe dazu und es tut mir leid. Für heute soll es jetzt erstmal reichen. Auf das und betet füreinander habe ich dann gemerkt, nee, damit möchte ich jetzt nicht noch dann wieder zu viel reinpacken. Das mache ich leider auch viel zu oft, aber danke für alle Rückmeldungen, wenn ihr mir das sagt. Ich versuche besser zu werden, ich versuche zu lernen. Genau. Heute ging es um die heilende Wirkung der Offenheit voreinander. Ich möchte nächsten Sonntag versuchen, mit der heilenden Wirkung der Offenheit füreinander auf die Sache zu schauen. Denn Jesus möchte immer mehr in die Tiefe unserer Seele sich vorarbeiten. Und das macht er in dem Tempo, wie wir uns öffnen können, wie wir uns ihm öffnen können. Und einen Schub gibt es noch mal viel, viel mehr, wenn wir es schaffen, auch uns voreinander zu öffnen. Ich möchte jetzt zum Ende der Predigt noch euch euch aufmerksam machen auf ein geniales Angebot. Danke, Herr. Manchmal brauche ich ein bisschen, bis ich die richtigen Worte finde. Auf ein geniales Angebot aufmerksam machen. Es gibt bestimmt einige unter uns, die haben schon mal vom Epicenter Lorsch gehört. Verhaltenes Nicken, ja, ich höre doch so ein bisschen was, okay. Und die haben verschiedene geistliche Angebote in ihrem Portfolio. Und eins dieser Angebote nennt sich 1000-Ellen-Reise. Das ist ein Programm über 14 Wochen. Da gibt es Input, da gibt es Gemeinschaft, da gibt es Aktionen. Man kann auch miteinander Sachen erleben. Und das Anliegen dieser 1000-Ellen-Reise ist, dass die, die daran teilnehmen, tiefer eintauchen können in die Beziehung zu Jesus. Das ist das Anliegen. Und meine Frau hat das mitgemacht. Ich weiß nicht, wo du bist. Wann war das? 2020, 21? Wir kamen nicht mehr dazu, heute Morgen zu reden. 2021, da war meine Frau als Teilnehmerin dabei. Und sie war jetzt dieses Jahr als Unterstützerin mit dabei bei der 1000-Ellen-Reise. Und dann hat sie mich eingeladen zu dem Abschlussabend. Da durfte man immer einen Gast mitbringen. Und als sie selber als Teilnehmerin war, da war ich als Pastor so beschäftigt, dass ich meine Frau nicht begleiten konnte, obwohl sie sich das gewünscht hätte. So ein harmloses Hosen runterlassen, für die, die es nicht gemerkt haben. Und und jetzt habe ich es dieses Jahr endlich geschafft, mit Gottes Gnade dann zu sehen, auch wenn noch so viel zu tun war für die Predigt samstagsabends, ich fahre trotzdem mit meiner Frau hin, weil sie meine Frau ist und weil es gut ist, an ihrer Seite zu sein und es mitzukriegen, was Gott in ihrem Leben geistlich tut. Und für diese Überwindung, na, so schlimm war es jetzt nicht, aber wenn es einfach drückt mit der Predigtvorbereitung, dann ist anderes schon, ja. Gut, ihr habt es verstanden. Auf jeden Fall, ich wurde belohnt an diesem Abend. Ich wurde nicht nur belohnt, ich wurde beschenkt, weil ganz viele der Teilnehmer sehr persönlich, sehr offen, sehr ehrlich geredet haben, auch vor Leuten wie mir als Nicht-Teilnehmern, die nicht mit ihnen 14 Wochen unterwegs waren, was sie mit Jesus in dieser Zeit erlebt haben. Das war so hammerkrass, diese Offenheit voreinander, dass ich gedacht habe, Jesus, ich möchte diese 1000-Ellen-Reise auch hier bei uns in der Gemeinde mal durchführen können. Das würde ich mir so wünschen. Ich habe ein bisschen Draht jetzt zu den Leuten über meine Frau und habe dann da mal vorsichtig nachgefragt. Wir haben uns mal zusammengesetzt und dann war aber die Quintessenz, nee, es geht leider nicht. Okay, Jesus, ich habe es in deine Hand gelegt, also dann war das nichts. Und dann überrascht mich meine Frau vor einer Woche oder so, glaube ich, war das, dass ein Team des Epicenters sich bereit erklärt hat, hier bei uns in der Gemeinde zumindest mal einen Gottesdienst zu gestalten. Wow, ja, das habe ich auch gedacht, wow. Und eben nicht nur dann mit der Predigt, sondern die bringen auch ihre eigenen Musiker mit. Das ist so eine geniale Entlastung mal für unsere Leute, weil die ja auch nicht so, da ist ja auch immer wieder Engpass. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich schön, habe das besprochen mit Ruben, unserem Gemeindeleiter, mit der Gemeindeleitung. Und wir haben dann gesagt, ja doch, wir lassen uns mal drauf ein, auf diesen Blick über den Tellerrand in unseren eigenen Räumlichkeiten. Das finde ich eine spannende Sache, die da in 2 Wochen möglich ist. Ich glaube, das ist der 29.10., ja genau. Und das Anliegen des Epicenters ist, warum sie das uns angeboten haben, ist, dass wir ihren Herzschlag kennenlernen können, wie die mit Jesus unterwegs sind. Und dann kann vielleicht der ein oder andere von uns, der merkt, er wird angesprochen von Jesus, da könnte es eine Möglichkeit für ihn geben, im Glauben weiter zu wachsen, dass er sich dann noch anmelden kann. Denn Anmeldungen sind jetzt bald gestartet für die 1000-Ellen-Reise und die Zahl der Plätze ist begrenzt. Es ist auch ein gewisser zeitlicher und finanzieller Aufwand. Ich würde die liebend gerne machen, diese 1000-Ellen-Reise. Ich würde sogar das Geld investieren. Wieder das zeitliche Problem. Aber durch den Abschlussabend und diesen kleinen Einblick, was sich bei den Leuten da entwickelt hat, davon traue ich mich euch zu sagen, auch wenn ich nicht weiß, wie es werden wird, falls ihr euch anmeldet. Ich glaube, wer diesen Schritt macht, die Investition wird sich lohnen. Und ich bin deswegen davon überzeugt, und damit möchte ich jetzt nochmal in die Predigt zurückkommen, von unserem Bibeltext her, Jesus will uns Heilung schenken. Er will uns Heilung schenken für unsere Seele, für unseren Geist, für unser ganzes Sein. Und dafür lohnt es sich, dass wir uns zuallererst ihm öffnen. Denn er ist unser Schöpfer, er ist unser Erlöser und er ist der, der mit seinem Geist uns nahe ist und sogar in uns reinwirken möchte und kommen möchte. Und damit diese Öffnung für ihn eine größere Wirkung hier auf Erden entfalten kann, damit mehr Heilung hier bei uns reinkommen kann, deswegen lohnt es sich auch, dass wir uns behutsam, aber mutig auch immer mehr voreinander öffnen. Dazu will Gott uns segnen in Jesus durch den Heiligen Geist. Amen.